Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, ihr erlebt heute eine kleine Premiere. Der Arbeitskreis kritischer Juristinnen und Juristen an der Humboldt-Universität Berlin ist das erste Mal im Radio. Wir führen heute ein Interview mit Markus vom Berliner Bündnis für Mumia Abu-Jamal. Ich will noch kurz erklären, wie es dazu kam. Ursprünglich hatten wir geplant, dieses Interview in unserer Zeitschrift Das Freischüssler zu veröffentlichen. Das Heft ist so gut wie fertig und leider ist für das Interview dort kein Platz mehr. Und wie der Zufall so will, hat uns das Jugendradio angesprochen, ob wir dieses Interview nicht hier auch im Radio führen wollen. Hallo Markus.
Hallo.
Vielleicht für die Hörerinnen und Hörer, die nicht wissen, wer das Mumia-Bündnis ist, könntet ihr euch kurz vorstellen.
Bündnis heißt eigentlich Freiheit für Mumia Abu-Jamal. Ist in Berlin entstanden im April 2007, als klar wurde, dass noch gewaltige Anstrengungen notwendig sind, damit Mumia wirklich freikommt. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass den meisten die Geschichte von Mumia Abu-Jamal bekannt ist. Vielleicht ganz kurz, ganz im Schnelldurchlauf, worum es da eigentlich geht. Mumia Abu-Jamal wurde 1981 niedergeschossen und festgenommen und beschuldigt, einen Polizisten erschossen zu haben. Das Ganze in Philadelphia in den USA. Er wurde 1982 in einem Prozess, der unserer Meinung nach stark von Rassismus, politischer und auch finanzieller Manipulation beeinflusst war, zum Tode verurteilt. Und sitzt seitdem in einer Todeszelle, also jetzt zum jetzigen Zeitpunkt beinahe schon 26 Jahre.
Kannst du vielleicht ein bisschen Genaues dazu sagen? Was ist eure Kritik an dem damaligen Verfahren, in dem Mumia Abu-Jamal zu Tode verurteilt wurde?
Ja, ich werde darauf gleich genauer eingehen. Deine Frage vorher war ja noch, wer das Berliner Bündnis Freiheit für Mumia Abu-Jamal ist. Ich zähle da kurz mal ein paar Gruppennamen auf. Das ist unter anderem die Rote Hilfe in Berlin. Das ist die Hörbuchgruppe für Mumia aus Berlin. Das ist die Friedrichshainer Gruppe Freiheit für Mumia Abu-Jamal. Eine Menge Einzelpersonen. Und dann ferner wird es unterstützt vom Netzwerk für politische Gefangene, von KLOF e.V., hin und wieder auch vom Tayyad-Komitee.
Gut, okay, dann jetzt nochmal zu eurer Kritik an dem Verfahren. Du hattest gerade gesagt, es war von Rassismus geprägt, es war von Klassenjustiz geprägt. Vielleicht könntest du da nochmal genaueres zu sagen.
Das juristische System in den USA ist ein komplett anderes, als wir es hier gewohnt sind. Mumia hatte einerseits überhaupt keinerlei finanzielle Mittel. Er war freier Journalist und hat eigentlich, um sein Gehalt aufzubessern, Taxi gefahren, wo er natürlich auch nicht viel Geld verdient hat. Er hatte also keine Möglichkeit, sich einen Anwalt seiner Wahl zu nehmen. Er hat einen Pflichtverteidiger bekommen, der ihn A. nicht verteidigen wollte und von dem B. Mumia sich auch nicht verteidigen lassen wollte, weil sie große inhaltliche Differenzen und auch von Mumias Seiten wurde die fachliche Kompetenz des Anwalts angezweifelt. Sehr zu Recht, wenn man sich mal eingehender mit dem Verfahren beschäftigt. Das Gericht hat dem Anträgen auf weitere Verteidigung und Mittel nicht entsprochen. Es gab zum Beispiel keine Gelder für forensische Untersuchungen, was in einem Mordverfahren eigentlich Standard ist. Es wurden ferner in dem Verfahren ganz gezielt bei der Juryauswahl schon eine Menge ganz gezielt Schwarze ausgesiebt. Und zwar immer mit der Fangfrage der Staatsanwaltschaft, ist die Mumia Abu-Jamal bekannt? Wenn ein Schwarzer oder eine Schwarze dies mit Ja beantwortete, war das immer schon ein Grund, sie abzulehnen. Also die Staatsanwaltschaft hat sehr stark davon Gebrauch gemacht, Leute als befangen abzulehnen. Weißen wurde in dieser Jury diese Frage so nie gestellt. Auch Mumias Verteidigung hat damals auch völlig verpasst, das irgendwie zu verhindern oder anzugehen. Das ist die rassistische Manipulation. Es gibt aber auch eine ganze Menge juristischer, sogenannter Verfassungsbrüche, auf die ich vielleicht später noch eingehe, weil die haben mit den aktuellen Entwicklungen zu tun. Und politisch nicht zuletzt, was ihm das Todesurteil gebracht hat, war ein Zitat, was Mumia Abu-Jamal selber in seiner Funktion als Pressesprecher der Black Panther Party Anfang der 70er gegeben hat. Damals ging es um die Ermordung des Panther-Führers Fred Hampton durch das FBI. Und Mumia wurde interviewt und zitierte damals, indem er sagte, die politische Macht kommt aus den Gewehrläufen. Gemeint war damit, dass politische Macht in den USA missliebige Kritikerinnen und Revolutionäre aller Art zur Not auch erschießen lässt. Eine Sache, die spätestens seit dem Watergate-Untersuchungsausschuss über das COINTELPRO-Programm ja auch völlig öffentlich in den USA bekannt ist.
vielen, ich sage jetzt mal älteren, ist ja Mumia Abu-Jamal unter anderem deshalb bekannt, weil es in den 90er Jahren große Proteste auch hier in Deutschland und Europa gegeben hatte, als das Unterschreiben des Todesurteils unmittelbar bevorstand. Dann ist es ja etwas sehr ruhig um Mumia Abu-Jamal geworden und jetzt haben wir eigentlich nochmal so etwas Bewegung in dem Verfahren. Es gab jetzt am 17. Mai eine Anhörung vor dem 3. Bundesberufungsgericht in Philadelphia. Vielleicht kannst du noch mal kurz was zu der Anhörung sagen, worum es da ging, von den juristischen Punkten her und wie die aktuelle Situation im Moment ist.
Ja, das ist richtig. Also 1995 und 99 waren bereits Hinrichtungsurteile unterzeichnet und Mumia ist eigentlich nur aufgrund der starken internationalen Proteste und Solidarität nicht hingerichtet worden. Es hat damals die Institutionen wirklich schwer beeindruckt. Seit 2001, als das Todesurteil dann vom damaligen Bundesrichter John zurückgenommen wurde, lag der Fall eigentlich auf Eis. Mumia hatte dann einige sehr komplizierte Wechsel in seiner Verteidigung, hat jetzt mit seiner neuen Verteidigung 4 Jahre lang darauf hingearbeitet, dass es wirklich zu diesen Anhörungen, die jetzt am 17. Mai stattgefunden haben, gekommen ist. Worum geht's in diesen Anhörungen? Mumia fordert eigentlich seit 82 ein neues Verfahren. Er sagt völlig zu Recht, dass sein erstes Verfahren manipuliert war und will ein neues Verfahren erkämpfen, in dem die Unschuldsvermutung gilt und die Staatsanwaltschaft ihm wirklich beweisen muss, dass er ein Verbrechen begangen hat. Konkret, also auch einer der Gründe, warum das Todesurteil 2001 kassiert wurde, ist ja schon nachgewiesen worden, zumindest statistisch, dass es Verschiebungen oder rassistisch beeinflusste Verschiebungen in der Auswahl der Jury gab. Das hatte der Bundesrichter John damals als einen möglichen Berufungsgrund zugelassen. Seine Verteidigung erreichte weitere Punkte, die zugelassen wurden. Das waren zum einen die illegale Beeinflussung der Jury durch den Staatsanwalt, indem er sagte, Mumia könnte noch eine Berufung nach der anderen haben, was formal überhaupt nicht möglich ist, auch schon damals nicht möglich war. Und die Voreingenommenheit und Parteilichkeit des Richters, also der mit sehr üblen Zitaten zitiert worden ist. Das war damals Richter Sabo und da können wir vielleicht später noch genauer darauf eingehen. Zugleich fordert die Staatsanwaltschaft von Pennsylvania vor diesem Bundesberufungsgericht nach wie vor die Wiederinkraftsetzung des Todesurteils. Und auch der dortige Gouverneur Ed Randall geifert schon sehr darauf, ein neues Hinrichtungsurteil unterschreiben zu können. Das hat er bereits mehrfach öffentlich angekündigt. Wie diese Anhörung am 17. Mai gelaufen ist, für uns ehrlich gesagt überraschend. Überraschend in dem Sinne, dass es gar nicht so negativ war, wie wir es aus vergangenen juristischen Episoden im Fall Mumia Abu-Jamal gewohnt sind. Die Staatsanwaltschaft in ihrer Ausführung der Todesstrafe wurde ständig von den Richtern unterbrochen und sehr kritisch hinterfragt, wohingegen eigentlich die Verteidigerseite von Mumia, wo 3 Anwältinnen für ihn sprachen, relativ ausführlich angehört und hinterher auch noch eingehend befragt wurde. Sie wurden auch um Durchschriften ihrer Plädoyers gebeten. Worum geht es jetzt in dem Verfahren? Es geht nicht darum, dass Mumia einen Freispruch erhält oder dass in irgendeiner Form über die Inhalte seines Verfahrens von 82 geredet wird. Es geht lediglich darum, gab es Formfehler 1982. Das heißt, wurden seine verfassungsmäßigen Rechte als Staatsbürger der USA dadurch verletzt, dass die Juryauswahl beeinflusst wurde, dass die Jury illegal vom Staatsanwalt beeinflusst wurde und dass der Richter Parteilichkeit hat erkennen lassen.
Vielleicht kann ich hier mal kurz unterbrechen. Wie sah denn die Unparteilichkeit des Richters konkret aus? Also was sind da die Punkte, die die Verteidigung in diesem Verfahren vor dem Bundesberufungsgericht angebracht hat?
Ich weiß nicht, wie viel Stunden Zeit wir für dieses Interview haben. Ich nenne nur die wenigsten oder die augenscheinlichsten. Mumia wurde zigfach von seinem eigenen Verfahren ausgeschlossen. Ihm wurde sehr oft das Rederecht entzogen. Ihm wurde das Recht, sich selbst zu verteidigen, was er formal hat, genommen. Er wurde gezwungen, mit einem Verteidiger zusammenzuarbeiten, den er offen abgelehnt und der ihn auch offen abgelehnt hatte. Ihm wurden sämtliche Finanzanträge nicht bewilligt. Und der Richter ist in einer Gerichtspause von der Gerichtsschreiberin, die das auch schon unter Eid ausgesagt hat, gehört worden, wie er gesagt hat, er werde der Staatsanwaltschaft helfen, diesen, ich spreche es jetzt nicht aus, N-Word zu grillen. Also er hat das stärkste rassistisch mögliche Schimpfwort gegen Schwarze in den USA benutzt und damit eigentlich eindeutig unter Beweis gestellt, auf welcher Seite er steht und wessen Geistes Kind er ist.
Jetzt haben wir gehört, was in der Anhörung vor dem Bundesberufungsgericht gelaufen ist. Wie sieht denn jetzt nach der Anhörung die aktuelle Situation aus für Mumia Abu-Jamal?
Die aktuelle Situation ist folgende. Eine Entscheidung von dem Gericht ist noch nicht gefallen. Der Anwalt von Mumia, Robert R. Bryan, also der Hauptanwalt, hat im September ein Legal Update herausgegeben, in dem er sagt, dass die Entscheidung jetzt täglich kommen könnte. Nochmal zur Erinnerung, es sind eigentlich drei Sachen möglich. Entweder Mumia kriegt das von ihm geforderte Verfahren, das würden wir als einen großen Erfolg sehen, oder die Staatsanwaltschaft setzt sich mit ihrer Forderung nach Wiederinkraftsetzung der Todesstrafe durch, dann ist Mumias Leben akut in Gefahr. Oder das dritte Bundesberufungsgericht entscheidet sich für einen Mittelweg, um sich aus der Verantwortung zu stehlen. Konkret wären da verschiedene Sachen denkbar. Ich will die jetzt nicht alle ausführen, aber nach wie vor könnte auch zu einem späteren Zeitpunkt Mumia dann noch die Todesstrafe drohen, wenn das Verfahren nämlich an die untere Ebene zurückverwiesen wird zu einer neuen Urteilsfindung.
Wie bereitet sich denn jetzt das Bündnis von Mumia auf diese Situation, also auf die Entscheidung, die jetzt ja demnächst ansteht, wie wir gerade gehört haben, wie bereitet sich denn das Bündnis darauf jetzt vor?
Es gibt im Augenblick eine Menge Aktivitäten, Informationsveranstaltungen und Teilnahme an verschiedenen anderen Veranstaltungen. Grob würde ich drei Linien jetzt skizzieren. Zum ersten haben wir ähnlich den unterstützenden Gruppen in den USA ein Notfallszenario entwickelt. Das heißt, einen Tag nach der Entscheidung des dritten Bundesberufungsgerichts werden wir hier in Berlin im Mehringhof, im Clash, eine Infoveranstaltung abends durchführen, auf der wir das Urteil A, natürlich bekannt geben, B, den genauen Wortlaut, der wahrscheinlich juristisches Kauderwelsch, was kein Mensch verstehen kann, ist in seine wahre Bedeutung übersetzen. Entschuldigung, dass ich das hier vor dem Arbeitskreis kritischer Juristen so sage, aber den meisten Leuten geht das so. Und wir werden natürlich den interpretieren. Wir werden gerade bei der zuletzt angesprochenen dritten Möglichkeit müssen wir natürlich sehr genau gucken, was bedeutet das eigentlich, diese Entscheidung? Was bedeutet das konkret für Mumia und seinen Kampf um ein neues Verfahren? Ferner werden wir natürlich auch, also sollte es irgendeine negative Entscheidung für Mumia geben und wir sehen alles als negativ, was nicht an seiner Forderung nach einem neuen Verfahren entspricht, werden wir eine hoffentlich diesmal große Demonstration zur US-Botschaft in Berlin organisieren. Und sollte zum Beispiel das Todesurteil in Kraft treten, denke ich, sind da noch viele weitere Schritte notwendig. Es ist formal richtig, dass die Entscheidung des dritten Bundesberufungsgerichts nicht sofort rechtskräftig ist, sondern noch vor den Supreme Court geht. Bloß eine Sache müssen wir dabei im Kopf behalten, der Supreme Court lehnt A, 98% aller Fälle ab und ist B, äußerst rechtskonservativ besetzt, sodass eine Veränderung des Urteilsspruchs sehr, sehr unwahrscheinlich. Also wir gehen nicht davon aus, dass sich das Urteil da nochmal ändern würde. Sollte Mumia also ein negatives Urteil erhalten, heißt das für uns, dass wir lediglich mehr Zeit zum Vorbereiten und Mobilisieren haben. Wir glauben aber nicht, dass dieses Urteil sich juristisch nochmal ändert. Mumia ist dann wirklich, wenn es ein negatives Urteil gibt, genau an demselben Punkt wie 1995 und 1999. Er ist auf politische Solidarität und Unterstützung angewiesen. Juristisch wird da nicht mehr viel zu machen sein. Ich hatte jetzt schon unser Notfallszenario angeschnitten. Also wie gesagt, einen Abend später in Berlin im Mehringhof im Clash gibt es eine Infoveranstaltung. Wir werden eine erste Demonstration anmelden und wir werden weitere Veranstaltungen vorbereiten. Ich möchte jetzt mal kurz eine Webseite erwähnen, auf der unter Termine und auch Berliner Bündnis eine Menge von diesen Sachen jetzt schon zu sehen sind oder auch in Zukunft alles, was kommt, zu sehen sein wird. Das ist die Webseite www.mumia-hörbuch.de. Bei Hörbuch muss man beachten, es ist ein OE, kein Umlaut. Die zweite Sache, die wir jetzt im Berliner Bündnis schon seit längerer Zeit machen, ist eine Veranstaltungsreihe gegen die Todesstrafe. Unsere zweite Hauptforderung im Bündnis ist Abschaffung der Todesstrafe weltweit. In den Veranstaltungen, die wir im Augenblick durchführen, haben wir natürlich schwerpunktmäßig die Todesstrafe in den USA, das liegt verständlicherweise in der Natur unserer Kampagne. Also wir kämpfen ja für die Freiheit eines US-Staatsbürgers. Und die dritte Sache ist, dass wir am 8. Dezember, also das ist noch einige Zeit hin, eine Kundgebung vor der US-Botschaft in Berlin angemeldet haben. Das wird nämlich der 26. Jahrestag der Inhaftierung von Mumia Abu-Jamal sein. Und wir wollen das zum Anlass nehmen, seine sofortige Freilassung zu fordern und den ganzen Anliegen mehr Nachdruck zu verleihen. Die bereitet man natürlich jetzt auch schon vor. Eine sehr wichtige Sache in der ganzen Geschichte ist es, schnell reagieren zu können. Wir sammeln seit Monaten auf einer Notfallliste E-Mail-Adressen von Interessierten, wo wir einmal im Monat Updates zur Kampagne verschicken und auch für den Fall, dass ein Urteil kommt, sehr schnell sagen können, das Urteil ist da, es ist folgendes, die Mobilisierung gehen so und so, bitte verbreitet das weiter.
Bei dem Stichwort Notfall-Benachrichtigungsliste fällt mir ein, es gibt ein sogenanntes Komitee für soziale Verteidigung, eine Organisation, die es für nötig hält, sich selbst als nicht sektiererisch zu bezeichnen, die eigentlich mit einem ja ähnlich aussehenden Konzept und auch einer ähnlich klingenden Notfall-Mobilisierungsliste auch in Sachen Mumie unterwegs ist. Habt ihr mit denen irgendwas zu tun?
Unfreiwillig. Also natürlich kennen wir dieses Komitee, das ist eine trotzkistische Organisation, die in den USA auch sehr stark in der Mumia-Kampagne präsent war. Im Augenblick sind sie das wohl nicht mehr so. Wir arbeiten mit denen nicht zusammen und lehnen sie eigentlich aus zwei für uns sehr wichtigen Gründen eine Zusammenarbeit mit ihnen ab. Das erste ist ein inhaltlicher, der um Mumia Abu-Jamal geht. Sie greifen seit Jahren relativ offen Mumias Verteidigung an, indem sie sagen, sie fordern eine klassenkämpferische Verteidigung. Hier vielleicht ganz kurz ein Hintergrund. Mumia hatte eine Anwältin dieser Organisation, namentlich Rachel Wolkenstein, die sehr lange Jahre in seinem Verteidigungsteam in den 90er Jahren aktiv war. Sie wurde von Mumia 2002, glaube ich, gekündigt. Mumia hat sich dazu nie öffentlich geäußert, weil, ja, wahrscheinlich in seiner Position ist, nicht ratsam ist, in politische Strömungskämpfe einzugreifen. Aber was deutlich ist mit der Wahl des neuen Verteidigungsteams, Mumia hat sich für eine deutlich juristischere Art der Verteidigung entschieden. Dass Mumia halt gesehen hat, dass die juristischen Mittel nicht im vollen Umfange ausgeschöpft wurden und er sich in seinem Verfahren, was 2001 eigentlich in eine Sackgasse geraten war, juristisch wieder nach vorne bringen wollte. Mumia hat zum Beispiel auch am 13. Januar gab es ja die in Berlin die große Rosa-Luxemburg-Konferenz. Da hat er ein Grußwort an diese Konferenz gerichtet, in dem er sagt, sein Anwalt Robert O'Brien, der dort auch geredet hat, spricht in Absprache mit ihm und könnte von Unterstützerinnen schon als sein Sprachrohr angesehen werden. Wenn sich sein Anwalt also für ein neues Verfahren einsetzt, halten wir das nicht für reformistische Zeitverschwendung, sondern für den aktuell wichtigen Punkt in der Mumia-Unterstützung. Beides wird von diesem KFSV massiv torpediert, also sowohl die Verteidigung um den Anwalt als auch die Forderung nach einem neuen Verfahren. Ich glaube, sie greifen da an der Linken weit verbreitete Zweifel in das juristische Verfahren an sich oder haken da ein. Natürlich ist es ungewöhnlich, ein neues Verfahren zu fordern. Das ist uns völlig klar. Wir gehen mit dieser Forderung auch taktisch um. Es ist keine Frage, dass wir das System, was dahinter steht, grundsätzlich ablehnen. Nur wissen wir, dass Mumia im Augenblick die einzige juristische Chance, die er hat, liegt in dieser Instanz, in diesem Bundesberufungsgericht. Er hatte davor nie eine Chance. Das hat die Vergangenheit bewiesen. Und er wird unserer Einschätzung nach auch in der letztmöglichen, das wäre der Supreme Court, keine Chance haben. Also wir denken, dass politischer Druck zu entwickeln, der ein neues Verfahren fordert, im Augenblick sehr wichtig ist. Die trotzkistische Gruppe sieht das komplett anders und greift weiterhin seine Verteidigung an. Insofern haben wir uns entschieden, dass wir inhaltlich gar nicht mit ihnen zusammenarbeiten können, da wir uns natürlich an Mumia Abu-Jamal und seiner Verteidigung orientieren. Es gibt aber noch einen zweiten Punkt, der ja wahrscheinlich viel offensichtlicher und den meisten Berlinerinnen auch viel präsenter ist. Das ist das Auftreten dieser Gruppe. Also die gehen wirklich in bester Sektenmanier überall hin, schreien Leute voll, versuchen Veranstaltungen als wie auch immer Werbeplattform für sich zu benutzen und versuchen eigentlich auch, das wissen Leute aus der Vergangenheit, in allen Bündnissen, in denen sie mal aktiv waren, sehr schnell Dominanz zu entwickeln und das Ganze eigentlich als eine, nach außen als eine von ihnen vertretene Kampagne darzustellen, Leute zu vereinnahmen.
Kannst du aus der Arbeit des Bündnisses da konkrete Beispiele benennen?
Des jetzigen Mumia Abu-Jamal-Bündnisses.
Genau, ja.
Nur wenig, da wir ja nicht mit ihnen zusammengearbeitet haben. Wir haben zwei längere Unterhaltungen mit ihnen geführt.
Du hattest kurz angesprochen, dass sie versuchen, bestimmte, also praktisch ihre Position oder mit ihrer Position bestimmte Aktionen zu dominieren.
Da. Ach so, ja. Doch, da kann ich einiges berichten. Also das erste ist diese Notfallliste, die du angesprochen hast. Das haben sie einfach von uns geklaut, diese Idee. Wir machen das eigentlich seit März diesen Jahres. Das haben wir schon in der Hörbuchgruppe, in der ich persönlich auch aktiv bin, schon ab März 2007 angefangen. Sie haben, als wir im April diesen Jahres eine Kundgebung anlässlich von Mumie Abu Jamals 53. Geburtstag gemacht haben, geradezu überfallen, indem sie unsere kleine Kundgebung auf dem Heinrichplatz umzingelt haben und überall da, wo Leute von uns am Flugblätter verteilen waren, sich drumherum gestellt haben und Leute angepöbelt haben, sie sollten nichts von uns nehmen, sie sollten besser die trotzkistischen Flugis nehmen. Also wir waren am Anfang einfach nur erstaunt über so viel Blödheit, aber wir haben dann gemerkt, dass sie durchaus schaffen, Verwirrung zu stiften damit. Und es hat einige von uns auch sehr wütend gemacht. Wir mussten da relativ an uns halten, da nicht drauf einzusteigen. Das nächste war, im Mai haben wir eine Demo gemacht von der US-Botschaft durch Mitte und Prenzlauer Berg, die sie halt auch versucht haben, mit Transparenten und ihren Papptafeln zu dominieren. Aber ich denke, das ist ihnen nicht so gelungen, wie sie sich das vorgestellt haben. Und aktuell sieht man es auf einer Menge Veranstaltungen, wo sie sich in der Stadt zeigen. Sie lassen eigentlich keine zu kräftige Kampagne in dieser Stadt aus, um nicht da als ihr Komitee konterfei hochzuhalten, sich dran zu hängen. Und nehmen auch immer wieder Forderungen zur Freiheit von Mumie Abu Jamal in den Mund. Wir unterstellen ihnen wirklich, dass es ihnen eigentlich nicht um die Freiheit von Mumie Abu Jamal geht, sondern dass es mehr darum geht, dass sie dadurch Interesse wecken für ihre Organisation. Und wir finden das sehr bedauerlich, weil alle anderen Gruppen, die jetzt im Bündnis arbeiten, wollen niemand für ihre Gruppen werben. Wir arbeiten an der Freiheit von Mumie Abu Jamal. Wir wollen mit diesem Bündnis erreichen, bei der internationalen Solidarität und dem politischen Druck, der notwendig ist, ein bisschen mehr Gehör zu verschaffen. Und das können wir bei diesem Komitee leider überhaupt nicht erkennen. Und ich denke, das ist jetzt ausführlich genug.
Ja, ich wollte den Punkt gar nicht. Mir ist es nur aufgefallen.
Meiner persönlichen Erregung da noch einiges.
Es ist nur eben, wie gesagt, wer sich ein bisschen in der Linken in Berlin bewegt, denen sind diese Leute aufgefallen. Durchaus nicht immer angenehm. Ja, ich wollte vielleicht aber jetzt nochmal zurück zu eurer aktuellen politischen Arbeit kommen. Wir haben ja gehört, dass ihr euch auf jetzt die Entscheidung des Bundesberufungsgerichts vorbereitet, eben mit der Veranstaltung im Clash und ja dann auch eine Demo organisiert und eben die Kundgebung am 8. Dezember. Ja, ich frage einfach mal so ein bisschen, was erhofft ihr euch denn oder was erwartet ihr, was jetzt politisch dann auch in dieser Sache passiert?
Es ist schwer zu sagen. Was wir uns erhoffen, ist natürlich, dass, sollte es eine negative Entscheidung für Mumia geben, dass wir politischen Druck aufbauen können, der diese juristische Entscheidung wieder kippt. Das ist zweimal passiert in der Fall Mumia Abu Jamal. Einmal 1995, als er hingerichtet werden sollte. Da kam es dann zur Anhörung 1997, die natürlich im Sande verliefen, weil derselbe Richter, der Mumia zum Tode verurteilt hat, wieder den Vorsitz führte. Und 1999, als er auch hingerichtet werden sollte, konnte das gestoppt werden und letztendlich kam der Fall dann vor einen Bundesrichter, der das Todesurteil kassierte. Also es hat sich in dieser Kampagne bereits zweimal gezeigt, dass politischer Druck Erfolge haben kann. Da spielen eine Menge weitere Faktoren eine Rolle. Die Todesstrafe ist in den USA zurzeit äußerst umstritten, da auch in der bürgerlichen Öffentlichkeit völlig klar ist, dass haufenweise Unschuldige in den Todeszellen sitzen. Und neben der fundamentalen Ablehnung der Todesstrafe ist auch durchaus Befürworterin der Todesstrafe gibt, die derzeitige Anwendung in den USA kritisieren. Das ist im Augenblick sogar die überwiegende Mehrheit der Bevölkerung, wenn wir Meinungsumfragen Glauben schenken wollen. Wir denken, dass politischer Druck auf jeden Fall Mumias Verfahren noch einmal in Bewegung bringen kann. Und was wir uns konkret in Berlin erhoffen, ist, dass die Linke das diesmal doch stärker als Thema aufgreifen wird, als es in den vergangenen Jahren der Fall war. Das ist eine ganz praktische Erwägung. Wir sind ein relativ kleines Bündnis, was zwar recht aktiv ist, aber nur durch die geringe Zahl der Mitgliederinnen einen beschränkten Wirkungskreis hat. Wir hoffen, dass zum Beispiel, falls wir solche Mobilisierungen anfangen, dass die von anderen Gruppen und Initiativen aufgegriffen und mitgetragen wird. Zumindest für die akute Zeit sollte es zu einem Hinrichtungsbefehl kommen. Dann sind wir auf breite Unterstützung angewiesen. Das gilt eigentlich für alles, ob wir jetzt eine Demo machen oder die Kundgebung am 8.12. Mit uns in Kontakt zu treten ist sehr einfach. Per E-Mail über free.mumia@gmx.net. Natürlich auch über die Hörbuch-Webseite.
Wir haben jetzt gerade gehört, es gibt Anlass, sich hier politisch zu engagieren. Vielleicht kannst du noch mal kurz zusammenfassen, was konkret geplant ist.
Also, das Szenario bei Urteilsverkündung. Am nächsten Abend im Clash im Mehringhof eine Infoveranstaltung mit allen Details zum Urteil und der kommenden Demonstration. Die Uhrzeit wird werktags um 20.30 Uhr und am Wochenende um 19.30 Uhr sein. Ist etwas sonderbar, hat einfach technische Gründe. Wenige Wochen später wird es dann garantiert, sollte es ein negatives Urteil geben, eine Demonstration in Berlin geben. Gibt es ein Todesurteil oder eine richtig krasse Entscheidung, da haben wir natürlich auch Interesse, überregional zu mobilisieren und was Größeres auf die Beine zu stellen. Wir müssen dazu sagen, alle diese Vernetzungsversuche, sowohl europaweit als auch bundesweit, stecken noch sehr in den Anfängen. Wir haben Kontakte zu anderen Gruppen, es gibt Austausch, es gibt wahrscheinlich auch koordinierte Demonstrationstage über wenige europäische Länder hinweg. Aber das steckt alles noch sehr in den Anfängen. Auch hier könnten wir gut Unterstützung gebrauchen. Es wird auf jeden Fall am 8. Dezember diese Kundgebung geben. Wir gehen im Augenblick davon aus, dass das Urteil vorher kommen wird. Wir wissen es natürlich nicht, aber wir gehen davon aus. Also könnte dieser 8.12. schon ein zweiter Termin werden, perspektivisch gedacht. Ansonsten, wie gesagt, gibt es die Veranstaltungsreihe gegen die Todesstrafe. Die Termine sind auf der Hörbuch-Webseite unter Termine zu sehen. Es sind sehr viele, kreuz und quer durch die Stadt, in etlichen linken Projekten. Die Notfallliste ist sehr wichtig, sich darauf einzutragen, wenn ihr schnell und umfassend informiert sein wollt. Ich sage nochmal die E-Mail an, free.mumia@gmx.net. Und ja, über alle möglichen Vorschläge und Unterstützung freuen wir uns.
Ja, ich denke, das ist ein schönes Schlusswort. Und ja, Markus, ich bedanke mich für das Interview.
Ja, danke dir.